Wieder eine Woche rum und wieder gibt es einen Sonntag und folglich auch einen Gottesdienst im Gespräch. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen Ihnen und auch herzlich willkommen Bischof Christian Stäblein.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Auch ich wünsche Ihnen und Ihnen einen schönen Sonntag. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund, der Treue hält ewig und der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Jetzt sind wir schon im Juni angekommen, Herr Bischof, und ich weiß, es klingt ein bisschen wie eine alte Leier. Oh, wie schnell die Zeit vergeht. Aber sie vergeht doch wirklich so schnell. Wir haben doch eben erst noch über Ostern gesprochen. Und Sie merken, ich fange nicht bei Weihnachten an. Aber im Ernst, jetzt sind wir schon im Juni angekommen, im Jahr 2026. Und da hatte ich doch noch Anfang des Jahres die Hoffnung, 2026 wird deutlich besser als 2025. Dabei weiß ich schon gar nicht mehr, warum mir 2025 gar nicht so gefallen hatte. Aber ich weiß noch, dass ich an Silvester dachte, oh, hoffentlich wird 26 besser. Und jetzt haben wir Juni. Und wenn ich so auf die Weltlage schaue, denke ich nur, das Gute an 2026 ist, dass es auch in diesem Jahr wieder einen Sommer gibt und geben wird und dass Menschen fröhlich in den Urlaub verreisen werden und die Sorgen um uns und um sich herum für ein paar Tage vergessen können.
Ja, ich verstehe Sie, lieber Herr Wittke. Aber vielleicht müssen wir uns einfach gänzlich umstellen. Die Zeit ist, wie sie ist und dieses eigentlich sollte doch jedes Jahr gleich schön sein und wir haben irgendwie einen Anspruch darauf. Das scheint mir abwegig. Es laufen viel zu viele herum, die einem vormachen wollen, sie könnten es wieder so machen wie früher, wo es ja, wenn man dann genau hinguckt, auch nicht immer besser war. Also das ist ein falsches Versprechen. Wir sollten die Zeiten annehmen, wie sie sind. Dazu gehören die vielen bitteren Ks wie Klimawandel und Kriege. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob wir die KI auch zu den bitteren Ks zählen müssen. Aber umstellen werden wir uns und gleichzeitig sehen, wo die Welt auch so ist, wie sie immer war, nämlich auch schön. Im grünen Sommer neulich habe ich den Satz von jemandem gelesen, der sagt, ich liebe Berlin im Sommer, sofort muss ich da raus. Und es ist nicht nur Berlin so schön, dann würde ich sagen. Und dazu der Urlaub, hatten Sie nicht auch gerade ein paar Tage? Ja. Es ist wichtig, dass wir, wenn es schon keinen Sinn macht, immer zu denken, morgen ist alles wieder so schön. Ehrlich, es ist wichtig, dann auch das Schöne zu sehen und zu genießen.
Apropos, sich auf das Schöne zu konzentrieren und durchzuatmen und Sorgen vergessen zu können. Haben Sie schon eine, ja, wie soll ich sagen, eine Einstellung zur Fußball-Weltmeisterschaft? Und wenn keine Einstellung, dann zumindest das Deutschland-Trikot oder Fähnchen fürs Auto oder zumindest ein paar Wimpel wieder rausgekramt. Also eigentlich freue ich mich auf die WM und eigentlich will ich auch wieder ganz viele Deutschland-Spiele mit meinen Kindern gemeinsam schauen. Aber da gibt es eben dieses eigentlich, weil eigentlich ist bei dieser WM doch auch einiges ganz schön schräg, oder?
Oh ja, da verstehe ich. Trumps Wahn und Infantinos Liebe, Dienerei und das Verkaufen des Fußballs ist schon schrecklich. Auch, und dann wieder, lieber Herr Wittke, die Seele des Spiels, hoffe ich, vertraue ich, wird nicht kaputt zu kriegen sein.
Ja, das hoffe ich auch.
Das ist einfach zu gut, dieses Fußballspielen. Du weißt nicht, wo der Ball hingeht und ob Latte oder Tor, weil der Fuß und der Ball in Kombi eben ziemlich viel Ungenaues und Unverfügbares zulassen. Das bleibt ja. Und der Spaß daran. Und dann dieses eigentlich im globalisierten Zeitalter überholte Format von Nationenwettbewerb ist schon irgendwie super, oder? Finde ich.
Ja,
ich freue mich drauf. Ja. Da bin ich viel zu sehr Fußballfan. Man darf sich das von Trump und der FIFA auch nicht kaputt machen lassen, finde ich. Wir lassen uns den Glauben ja auch nicht kaputt machen von denen, die mit der Religion gerne Geschäfte machen und so irgendeinen Unsinn verkaufen. Jesus hat die Händler aus dem Tempel geworfen und ich fände es gut, wenn irgendwer ab und zu das ganze Merch-Zeug rausschmeißt und die FIFA vielleicht gleich mit, einfach Fußball ist super, das Spiel. Also das Spielen an sich ist doch sowas wie die Seele unserer Schöpfung, oder?
Ah, das finde ich eine tolle Einstellung. Das finde ich eine super Einstellung, sowieso gar nicht gesehen. Jesus hat die Händler aus dem Tempel geworfen und das übertragen auf den Fußball. Großartig, ja, sehr schön. Und das hat gestern doch auch schon Spaß gemacht. 2-1 gewonnen gegen die USA.
Finde auch. War eine ordentliche
Generalprobe. Ja, Testspiel, da müssen sie sich auch noch nicht so sehr reinhauen. Da kann man auch noch mal einen Fuß zurückziehen und so, weil man möchte ja auch gesund bleiben. Das ist einem nicht so, wie Lennart Karl ergeht und man eben auch das ganze Turnier mitspielen kann. So, jetzt aber nach Fußballgott und Weltschmerz und Vorfreude auf die Urlaubssaison sind wir angekommen in der Kirchenbank, haben uns ausgetauscht mit dem Nebenmann, der Nebenfrau und wenden uns nun dem zu, was der Spielplan unserer Lieblingskirche zu bieten hat oder der Kirchenkalender so vorgibt. In der Hoffnung, ja was eigentlich, also dass es mir etwas zu sagen hat an diesem Sonntag. Etwas Neues, etwas Aufbauendes, etwas Zuversichtliches, Tröstendes, Freundliches. Wenn es jetzt noch etwas zum Naschen gäbe dazu, dann wäre es glatt so etwas wie eine Kinderüberraschung, wie ein Überraschungsei für Erwachsene. Was steht heute an, Herr Bischof?
Heute, lieber Herr Wittke, am ersten Sonntag nach Trinitatis.
Aha.
Zählen geht los.
Ja, zählen geht los.
Geht es erstmal darum, wie das Evangelium sich nun ausbreitet, immer schon ausgebreitet hat. Und das heißt, die Menschen stehen im Vordergrund, die das Weitersagen, Weitergeben. Muss man ja mal klar sagen, ohne die Menschen, die das tun, ginge im Glauben wenig bis nichts. Also die Apostel, die Apostelinnen darf man ruhig auch sagen, kommen auch vor in der Bibel. Mhm. Lydia etwa, die erste Christin nach der Apostelgeschichte in Europa. Oder aber auch Maria, also die unter dem Kreuz und die am leeren Grab, die Marias, die würde ich doch auch zu den Apostelinnen zählen. Also die Apostel und die Ausbreitung des Evangeliums, darum geht es sozusagen direkt nach der Pfingsterzählung, geht es heute weiter. Es klingt vielleicht für Sie und Ihre Stimmung heute erstmal ganz harmonisch in dem Text, den ich gleich lesen werde. Erstmal, wir schauen mal. Naja, und ein bisschen Harmonie tut ja auch mal ganz gut.
Ja, und also für Harmonie bin ich auf jeden Fall zu haben. Und wie harmonisch es dann heute jetzt wird in der biblischen Geschichte, ob harmonischer als beim Spiel gestern Deutschland gegen die USA. Am Ende sind die ja da ganz schön aneinander geraten. Oh. Na, da gab es Grüppchenbildung. Schlotterbeck war da ganz vorne mit dabei. Also wie harmonisch es jetzt heute in der Bibelstelle wird, da bin ich doch jetzt sehr gespannt.
Also steht in der Apostelgeschichte, also Neues Testament, da muss man sich vorstellen, Apostelgeschichte, erstes Kapitel ist die Himmelfahrtsgeschichte, zweites Kapitel ist die Geschichte von Pfingsten und direkt danach kommt das, was ich jetzt lese und den ersten Satz lese, muss ich doch ein wenig schmunzeln. Aber Sie hören schon. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen.
Ja, und bei der ersten Zeile musste ich auch schmunzeln. Ein Herz und eine Seele. Wobei, da muss man sagen, das ist jetzt fast schon ein Generationenkonflikt. Ja. Glaube ich, wir wissen sofort, warum wir schmunzeln mussten. Fernsehserie damals, ein Herz und eine Seele. Die erste so richtige Satire-Fernsehserie, würde ich sagen.
Aber herbe, sehr herbe. Ja. Wenn man das heute guckt, würde man immer denken, also es ist alles nicht mehr erlaubt, was da gesagt wird. Ekel Alfred
ist... Ekel Alfred.
Also, genau, aber genau. Weil ich den Titel auswähle, und es wird ja auch jedes Jahr Silvester wiederholt.
Zu Recht
fast
auch
so wie Dinner for One und
mit
so.
Der Bohle.
Also,
ja, okay, ein Herz und eine Seele. Genau, wollen wir uns nicht zu sehr daran aufhängen? Die Bibelstelle. Für mich klingt da wirklich, Sie sagten es auch, sehr viel Harmonie raus. Ja. So wirklich, da geht irgendwie von meinem geistigen Auge ist da Sonnenschein auf jeden Fall im Hintergrund, während diese Szene passiert. Und alle irgendwie ziehen fröhlich von dannen und zusammen jetzt nach draußen und verkünden das Evangelium Und sagten sie ja auch, ne, dass es darum geht, grundsätzlich jetzt an diesem Sonntag. Und man hat so das Gefühl, ja Mensch, ist doch toll, eine tolle Botschaft. Und alle werden sich darüber freuen. Nun wissen wir aber alle ja auch aus der Geschichte, so einfach ist das gar nicht gewesen. Aber schön, dass es erstmal so frisch, fröhlich, fromm und frei irgendwie losgegangen ist.
Genau, also danke, dass Sie das gleich ansprechen. Man muss sich ja sofort fragen, warum wird etwas so erzählt? Und das Erste, glaube ich, ist, dass man begreifen muss, wie hart diese Zeiten also gewesen sind, wie sehr die frühen Christinnen und Christen darauf angewiesen waren, dass sie sich total aufeinander verlassen konnten, dass das wirklich in gewisser Weise ein Herz miteinander war. Denn es war ja in diesen Zeiten jederzeit möglich, den oder die Nächste zu verraten. Und dann war die Staatsmacht, die Römer, da und hat die Christen einfach mitgenommen. Also dieses wirklich Zusammensein und dann in ganz, ganz kleiner Zahl am Anfang. Und dann kommt etwas dazu, das wird in diesem Text sehr betont. Und da sprechen wir sozusagen in der Theologie immer von dem sogenannten christlichen Urkommunismus der ersten Jahre. Aha. Also, dass alle ihre Güter zusammentun, dass man gucken musste, wie man tatsächlich jetzt auch voneinander und miteinander leben kann in einer Zeit, wo man ja sozusagen aus seinen Berufen ausgeschlossen wurde. Das muss man sich klar machen an der Stelle. Dieser sogenannte Urkommunismus, nicht die teilen alles miteinander und dann wird ausdrücklich noch erzählt, als Josef oder genannt Barnabas, der Apostel, da seinen Acker verkauft, da tut er nichts anderes damit, als den der Gemeinschaft zu geben, damit diese Gemeinschaft leben kann. Ich sag mal einmal an der Stelle, das ist über die zwei Jahrtausende so geblieben, dass wir immer auch davon leben, dass Menschen alles von dem, was sie haben, alles, was sie vielleicht auch an Gutem in ihrem Leben gesammelt haben, der christlichen Gemeinschaft stiften, weil mit Stiften viel schönere Dinge zu machen sind, als wenn man alles nur sozusagen für die eigene Finca horten muss oder was da gerade so im Leben hübsch ist. Also ich könnte glatt auch einmal an dieser Stelle zum Stiften aufrufen.
Da sagen Sie natürlich große Worte, nicht? Ja. Also weil Sie auch von allem sprechen. Also ich finde, es ist ja schon viel auch, was allein die vielen Gemeindeglieder eben in den Kirchengemeinden eingeben an Engagement, an Zeit allein, müssen wir gar nicht ihr ganzes Geld und Hab und Gut da gleich reingeben, oder?
So ist es. Und deswegen wird auch an anderer Stelle natürlich in toller Weise gerade von Jesus diese Geschichte erzählt, wie die wenig haben, wenn sie denn etwas geben, und meistens können ja die wenig haben, erstaunlicherweise viel besser geben als Menschen, die ganze Zeit eigentlich darauf geeicht sind, ihr Geld zu horten, dass das eine ganz hohe Anerkennung bei Jesus hat, wenn die wenig haben, etwas geben. Also das ist das eine, was wir an dieser Stelle hören. Nach meinem Gefühl, Sie haben das jetzt eben schon angedeutet, hören wir aber auch so etwas wie, ich würde fast sagen, Zukunftsmusik. Also zu wissen, dass das Christentum in den ersten Jahrhunderten so erfolgreich sein wird, das konnten die eigentlich, als sie die Apostelgeschichte geschrieben haben, noch gar nicht. Aber zu wissen, wie man erfolgreich ist in dieser Welt, nämlich indem man in dieser Weise zusammenhält und in dieser Weise auch, das war ja die Vorstellung dabei, ein Stück am Reich Gottes miteinander arbeitet, indem man wirklich alles miteinander teilt. Also ich finde, es ist erstmal eine tolle Geschichte. Man muss vielleicht mal einmal von der Kirchengeschichte her dazu sagen, es hat immer wieder diese Bewegungen gegeben, die dann gesagt haben, wir machen uns auf den Weg und wir wollen ganz an diese Ursprünge zurück und teilen alles miteinander. Im Grunde ist jede klösterliche Bewegung auch eine, die an dieser Stelle dieses Güterteilen miteinander hat. Ich wäre jetzt aber auch weit weg davon, das zu irgendeinem Gesetz oder einer Ordnung für alle Christinnen und Christen zu erheben. Wir hören etwas an dieser Stelle, was, glaube ich, im Grunde tiefer geht, nämlich die Frage, was kann ich, wenn ich so ergriffen bin vom Glauben, was kann ich da nicht alles geben? Und das ist ja eigentlich das Entscheidende, dass wer von Gott angesprochen und wer vom Glauben ergriffen ist, der spürt oft, dass das Loslassen können und das Hergeben und das für die anderen Eintreten dann etwas total Selbstverständliches wird.
Eine schöne Geschichte über Zusammenhalt. Eine Sache mag ich da noch ansprechen, nämlich, dass mir bei diesen Geschichten, wie schwierig es aber dann gewesen ist, auch wenn diese Geschichte jetzt viel von Harmonie erzählt, wie schwierig es damals gewesen ist, mir immer wieder ins Gedächtnis ruft, dass ich mich so wundere darüber, wie schwierig und dass es so schwierig gewesen ist, wo ich denke, heute sind viele so weit weg vom Glauben und von der Beschäftigung mit dem Glauben. Und auf der anderen Seite gibt es auch heute noch Länder, in denen Christen bis aus Blut verfolgt werden. Also dieser Zwiespalt und diese Differenz von auf der einen Seite mit dem Leben bedroht und nicht nur bedroht zu werden, sondern ums Leben zu kommen für den Glauben und auf der anderen Seite spielt für mich in meinem Leben irgendwie überhaupt keine Rolle mehr. Diese Differenz, das finde ich immer wieder beeindruckend.
Und das ist wahnsinnig ungerecht verteilt, muss man doch einfach mal festhalten. Und jetzt gehen wir hier an diese Ursprünge zurück, wo ich sag mal, man geht davon aus, dass zur Zeit des Apostels Paulus, es ist also vielleicht noch ein bisschen vor der Zeit, wo das hier aufgeschrieben wurde, naja, es gab dann vielleicht 2.000, 3.000, 4.000 Christinnen und Christen weltweit. Denken wir uns das mal in einer Zeit, wo wir riesige Kirchen weltweit haben, wo wir dann ja auch, wenn wir jetzt mal auf Kirche und Geld gucken und irgendwie animiert ja dieses Stück auch dazu, wo wir auch da riesige Unterschiede zwischen einerseits diesem Pomp und Gloria haben und auch manchmal einem Reichtum, der einen
stutzen lässt.
Stutzen lässt. Danke, dass Sie es so sagen. Und das ist die Geschichte heute, die uns immer wieder daran erinnert, dass Geld, das eine Kirche sammelt oder das Geld, das Christinnen und Christen miteinander sammeln, ist immer ein Auftrag, um für andere da zu sein und das so miteinander zu teilen, dass das ausgeglichen wird, was Sie gesagt haben. Eine Welt im Namen Gottes mit den Kindern Gottes weltweit kann ich mir doch nur vorstellen, wenn wir das tun, was wir tun können, um die Unterschiede auszugleichen und nicht arm und reich weiter zu zementieren, sondern im Gegenteil dafür zu sorgen, dass alle ein Herz und eine Seele sein können auf dieser Welt. Das ist eine fromme Vision, das weiß ich auch. Aber wenn wir den Auftrag vergessen, dann wird es ganz bitter. Hier steht diese schöne Geschichte, ein paar Kapitel weiter steht in der Apostelgeschichte eine von jemandem, der seinen Acker für sich behalten will und was dann passiert und wie bitter das für den und die Gemeinschaft ist. Also das heißt jetzt nicht, alle müssen alles so geben, aber die Vision ist klar.
Wie heißt es so schön? Das ist eine andere Geschichte. Ja. Wenn ich so vorhin eingestiegen bin mit, oh, wie die Zeit rennt, dann möchte ich an dieser Stelle bei der Fürbitte an die Menschen denken, die dieses Gefühl so gar nicht haben, für die jeden einzelnen Tag zu überstehen oder auch nur die nächsten Stunden eine manchmal schier unmöglich erscheinende Aufgabe darstellt, die Schmerzen haben oder die unter Einsamkeit leiden, die bedroht werden im Krieg oder im scheinbar ganz normalen Alltag von Menschen ganz in ihrer Nähe und niemand bekommt es mit. Für die ist heute erst Sonntag, nachdem gestern gerade mal der Samstag überstanden werden konnte.
Gott, wir bitten dich für alle, die jeden Tag Schmerzen haben, die oft nicht wissen, wie sie es aushalten sollen, die darauf warten, dass sich was ändert, die hoffen, dass es nicht schlimmer wird, die jeden Tag zählen, sei bei ihnen und begleite sie. Wir danken dir für das Leben. Es ist ein Geschenk und doch so verschieden. Die einen im Licht und im Glück, ein großes Glück, für die anderen in Traurigkeit und Angst schwer zu begreifen. Trage du in allen Verschiedenheiten und gib uns die Kraft, auszugleichen. Gib Kraft und lass spüren, du gibst Segen, dass die Angst zu ertragen und dass immer auch Glück in Sekunden zu spüren ist. Gott, wir danken dir für das Spiel, das Spielen können, die Begeisterung, das Miteinander, dass wir ein Herz und eine Seele sein können, uns einlassen aufeinander und verlassen aufeinander. Dass wir mehr geben können, als wir empfangen. Das schenke du, das ist so wunderbar. Gott, wir sind alle unterwegs, Pilger heißt es so schön, wir sind alle Pilger im Leben, begleite uns auf dem Weg und weiche nicht in der Ferne. Oder wenn wir hier bleiben, im Urlaub oder bei der Arbeit, weiche nicht. Bleibe und führe uns zum Ziel und am Ende zu dir. Du erwartest uns. Darauf vertrauen wir. Da hängt unser Herz.
Amen. Was kann uns der Sonntag, was kann uns ein Gottesdienst, ob im Gespräch oder traditionell, geben? Hatte ich vorhin gefragt. Etwas Neues, etwas Aufbauendes, etwas Zuversichtliches, Tröstendes, Freundliches? Okay, er ist nicht neu, aber wir können von ihm naschen. Hier ist der Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herr Bischof, wie ist es eigentlich? Was tippen Sie? Wie weit kommen wir bei der Fußball-Weltmeisterschaft? Also gestern das Testspiel gegen die USA 2-1 gewonnen. Mhm. Nicht vielleicht jetzt mega souverän, aber auf jeden Fall gewonnen. Mhm. Was tippen Sie?
Na, ich wünsche Ihnen, dass es so wird wie für Zverev heute Nachmittag. Also ja. Bis ins Finale wäre doch wäre schon schön. Ich bin bei sowas irgendwie immer optimistisch am Anfang, auch wenn man ja vielleicht als Realist sagen müsste, also wenn's die Vorrunde wird es ja hoffentlich diesmal reichen und überstehen. Aber ich meine, man sieht ja an Zverev und da muss man jetzt wirklich beim mal Tennis, sagen, im Blick ne? aufs Alexander Tennis Zverev. Und der wartet jetzt seit so vielen Jahren. Also
French na, Open.
Aber man weiß nicht, die Welt ist an diesen Stellen nicht gerecht. Ich würde sogar sagen, sie stinkt oft zum Himmel. Jedenfalls, wenn wir das mit dem Wal uns nochmal genauer angucken, da stinkt etwas zum Himmel, das uns nochmal sehr nachdenklich machen muss im Blick auf das, was in den letzten Monaten abgelaufen ist und warum, naja, man muss doch sagen, so ein bisschen die Forschung und Vernunft hier quasi ausgesetzt wurde und der Schöpfung nichts Gutes getan wurde an dieser Stelle. Aber Sie waren beim Fußball das Fest kommt. Ja. Und was meinen Sie?
Also ich bin da, also das klingt dann auch immer so naiv irgendwie so, aber ich bin da einfach immer so zuversichtlich und ich denke dann immer, warum denn nicht? Also warum sollen dann nur andere Länder auch das Glück des Turniers haben und so, das kann doch auch mal uns hold sein. Und gestern, was ich richtig gut fand, ich habe es vorhin ja schon angesprochen, Schlotterbeck, als es so diese Gruppenbildung gab und da ganz zum Schluss schon in der Nachspielzeit, die so aneinander geraten sind, das war ein großes Teamgefühl, weil er ist für seinen Mitspieler eingestanden, weil der ist gefoult worden in der Nachspielzeit, heftig in einem Testspiel, wo man wirklich sagen kann, so, warum wird da jetzt noch so reingegangen? Und da hat er sich für seinen Mitspieler eingesetzt und das hat mir besonders gut gefallen und Zuversicht gegeben. Dieser Zusammenhalt, den hatten wir heute auch schon, dieser Zusammenhalt, der da im Team war.
Ein Herz und eine Seele quasi, ja? Genau. Oder wie hieß das früher? 11 Freunde?
11 Freunde sollte sein.
Ja,
elf Freunde,
sein.
Ja. Genau. Also wenn das gelingen kann.
Wenn Olise auch bei uns spielen dürfte, meinen Sie, das geht?
Wer jetzt?
Olise.
Wer ist das?
Der Spieler von Bayern und der, glaube ich, bei Frankreich spielt.
Oh, Sie sind da bin ich raus. Also da bin ich nicht im Detail drin. Ah, okay. Ja. Vielleicht, wenn der bei Frankreich nicht spielt, dann vielleicht irgendwie, damit wir dann eine bessere Chance haben.
Okay, wir jetzt gehen wir zu sehen. Sonntag ist das erste Spiel. Dann sprechen wir uns vorher nochmal.
Ja.
Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Woche.
Wünsche ich Ihnen auch. Wünschen wir Ihnen und freuen uns, wenn Sie auch nächsten Sonntag wieder dabei sind bei Gottesdienst im Gespräch.